Ich glaube, ich habe mein Leben fürs Überleben verbraucht. Niemand hat mich darauf vorbereitet, was danach kommt. Niemand hat mir gesagt, wie still es wird, wenn die Stimmen verblassten, der Sturm sich auflöst und man plötzlich ohne Chaos weiterlebt. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin 35. Ich arbeite, ich komme nach Hause und dann ist da Stille. Ein Hobby, mehr nicht. Nicht, weil ich nichts will, sondern weil mir die Kraft fehlt, mehr zu wollen. Oft denken Menschen, man müsse sich dann eben etwas Neues suchen. Ein neues Hobby, eine neue Sportart, einen Kurs. Als wäre das Leben eine To-Do-Liste, die man nur konsequent abarbeiten muss. Man lebt nur einmal, sagen sie. Ich weiß das. Ich weiß um die Endlichkeit, um die Sterblichkeit. Aber selbst das reicht nicht, um mich zu bewegen. Was bleibt, ist wenig Antrieb und viel Reue. Die Scham, dieses Leben nicht gelebt zu haben. Früher war mein Leben anders. Es war hart, ja. Ich musste überleben. Aber es war auch aufregend, intensiv. Ich wusste nie, ob ich den nächsten Tag erreiche. Umgeben von Stimmen und Masken, von Geräuschen und Bewegung. Auf Instagram wirkte es, als hätte ich alles. Freiheit, Abenteuer, Intensität. Manche Menschen beneideten mich. Dabei war daran nichts Schönes. Es war mehr Schein als Sein. Aber der Schein hat gereicht. Es war fake. Aber es war etwas. Heute ist nicht einmal mehr das da. Heute ist es nur Stille. Und ich in ihr. Und immer wieder diese Frage, die keine Antwort findet. Wie lebt man eigentlich, wenn man aufgehört hat zu überleben, aber nie gelernt hat zu leben? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trauma und Träume. Schön, dass du da bist und das im Jahr 2026. Wahnsinn, oder? Ich meine, der Januar ist jetzt auch schon fast vorbei. Wir nähern uns jetzt dem Februar. Und ich habe das Gefühl, das geht viel, viel zu schnell. Gerade eben war es ja noch eigentlich irgendwie Silvester und jetzt schon auch irgendwie gar nicht. Und ich weiß nicht, wie du so Silvester verbracht hast oder wie deine Januarwochen so ergangen sind. Aber ich bin irgendwie komisch drauf. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Januar ist eher so eine Verlängerung von Dezember. Normalerweise bin ich im neuen Jahr immer so krass motiviert, hatte sonst auch irgendwie mal Vorsätze gehabt. Wobei tatsächlich jetzt schon seit Jahren nicht mehr, weil wozu soll ich mir irgendwelche Vorsätze machen, die ich dann eh nicht mache? Oder mir dahinter irgendwie so einen Druck schiebe. Deswegen, ich versuche weiterhin meine Träume und Ziele zu erfüllen, so gut es geht. Währenddessen prokrastiniere ich natürlich weiterhin. Und manches ändert sich ja dann doch nicht. Aber irgendwie ist es so, ja, irgendwie ist es so, dass der Januar irgendwie eine Erweiterung von Dezember ist. Also die Motivationslosigkeit, die ich noch im Dezember gespürt habe, die ist weiterhin auch im Januar geblieben. Es hat sich nicht wirklich was verändert. Aber ich habe seit Januar irgendwie ganz komische neue Gedanken dazu bekommen. Ich habe mich das letzte Jahr natürlich auch schon ein bisschen öfter damit beschäftigt, dass ich älter werde, weil ich habe ein paar zu viele graue Strähnchen in meinem Haar entdeckt und gerade an den Schläfen. Und dann habe ich natürlich so festgestellt, oh scheiße, ich werde älter. Gleichzeitig ist natürlich älter werden ein Luxus, weil das bedeutet, dass wir am Leben sind, dass wir weiterhin ja leben dürfen. Und manche Menschen von uns haben diesen Luxus nicht mehr, weil sie nicht mehr unter uns verweilen können. Daher ist es okay, sich über graue Strähnchen oder über die eine oder andere Falte ärgern zu dürfen, solange wir tatsächlich noch weiter hier sind. Und ja, dieses Jahr habe ich aber andere Gedanken. Also die haben schon was mit Älterwerden zu tun, aber es ist mehr so in Richtung Sterblichkeit. Mir ist bewusst geworden, dass wir natürlich alle sterblich sind. Und das wissen wir natürlich vielleicht auch. Aber manchmal vergessen wir das auch. Manchmal benehmen wir uns, als hätten wir noch ganz viele weitere später, als hätten wir noch unendlich viele Chancen. Wir haben das Gefühl, Begegnungen sind austauschbar, dass man alles irgendwie später erledigen kann. Aber manchmal gibt es kein später. Und ich weiß nicht, ich hatte zu Beginn des Jahres enorme Panikattacken deswegen gehabt. Ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Tod mir im Nacken sitzen würde und hatte mir dann viel zu realistisch vorgestellt, wie es wäre, wenn jetzt jemand mir sagen würde, du hast nur noch eine Woche zu leben. Ich würde in kompletter Panik verfallen, weil ich wüsste gar nicht, wie ich innerhalb einer Woche irgendwas schaffen sollte. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich meine Lebenszeit mehr überlebt habe und funktioniert habe, als tatsächlich gelebt zu haben. Und natürlich ist auch da die Neugierde, wie wird sich die Welt entwickeln? Also ich meine, die Welt ist irgendwie ein crazy Ort und die Menschen sind echt alle abgefuckt. Aber es gibt halt auch eben gute Menschen da. Und ich liebe diese kleinen Begegnungen mit eben diesen super süßen Menschen da draußen. Ich hatte aber auch letztens ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit einer jungen Frau, die gemeint hatte, dass ich dennoch sehr privilegiert leben kann und lebe und dass ich mich in Deutschland befinde mit einem ordentlichen Gesundheitssystem und statistisch gesehen werde ich noch ein paar Jahre haben. Das hat mir schon natürlich geholfen und nichtsdestotrotz können diese Gedanken nicht einfach verschwinden. Also ich muss mich aktiv irgendwie daran erinnern, ihnen nicht allzu viel Raum zu gewähren. Ich muss halt daran irgendwie denken, dass alles, was wir haben, alle unsere materiellen Sachen, von denen wir glauben, das sei nun mal die Welt, sie sind nicht die Welt. Wenn wir sterben, werden sie verscherbelt oder weitergegeben. Und alles, was von uns bleibt, sind Erinnerungen und unser Namen. Und irgendwann mal erinnert man sich auch nicht mehr daran. Und wir sind halt einfach ein Nichts. Wir verschwinden ins Nichts. Weiß ich nicht. Also der Gedanke macht was mit mir. Aber er macht jetzt auch nicht so viel, dass ich sagen würde, boah, krass, jetzt werde ich jeden Tag produktiv, ganz und gar nicht. Also theoretisch müsste er das machen. Theoretisch müsste ich jetzt Vollgas geben und sagen, okay, ich habe vielleicht nicht mehr viel zu leben oder ich muss jetzt jeden Tag Vollgas geben, weil wir haben ja nur eine geliehene Zeit. Aber ich bin weiterhin sehr gut darin, ja, zu prokrastinieren oder irgendwie in Videospielen abzutauchen, um von diesen Gedanken wegzukommen. Manchmal mit schlechtem Gewissen, manchmal ohne schlechtes Gewissen. Aber mir ist ein Gedanke dabei eingefallen oder bewusst geworden. Und der Gedanke war, dass wenn wir nur eine geliehene Zeit haben und uns zum Beispiel jemand verletzen sollte, eine Person, oder uns nicht gut behandelt, dann sollten wir uns nicht fragen, warum verhält sich die Person so oder was stimmt mit mir nicht, sondern man müsste sich stattdessen fragen, möchte ich meine begrenzte Zeit mit dieser Person verbringen? Und ich glaube, in vielen Fällen würde man Nein antworten. Und das gilt jetzt auch nicht nur Menschen gegenüber, sondern vielleicht auch anderen Situationen, sei es eine scheiß Jobsituation oder eine Wohnsituation oder alles, was uns irgendwie bedrückt und bedrängt. Ich verstehe, dass manchmal gibt es keine Auswege, als es auszuhalten und zu ertragen. Und doch müssen wir uns halt immer wieder fragen, möchte ich das, was ich an Lebenszeit habe, für negative Gedanken verschwenden, für negative Umstände, möchte ich mich klein machen. Und ich möchte das nicht. Deswegen versuche ich irgendwie, ja, irgendwie Gas zu geben, auch wenn das jetzt nicht jeden Tag produktiv sein bedeutet. Aber ich versuche, mich auch nicht mehr allzu sehr klein zu kriegen oder klein machen zu lassen. Und wenn irgendwie ein Problem aufkommt, dann sage ich mir, naja, scheiß drauf, wir sterben ja eh alle. Das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen abgestumpft wirken, so ein bisschen abgeklärt. Vielleicht, weiß ich nicht, ist das auch eine Art von mir, mich gerade ein bisschen zu distanzieren oder ein Versuch, Dinge kleiner zu machen, damit sie mich nicht so sehr treffen. Und manchmal hilft mir aber auch dieser Gedanke sehr, weil er relativiert, er nimmt den Druck raus und er erinnert mich daran, dass nicht alles lebensentscheidend ist. Aber natürlich hat er auch irgendwie etwas Abstumpfendes, weil es ist so, als würde ich mir selber sagen, fühl bloß nicht zu viel, es lohnt sich ja eh nicht. Aber es lohnt sich, glaube ich. Ich habe mit vielen Menschen darüber gesprochen, weil natürlich gab es in dieser Januarzeit diese Gedanken von wegen, naja, wenn eh alles irgendwann mal zu Ende ist, was hat es dann noch für einen Wert? Und es ist interessant, darüber mit Menschen zu reden, weil jeder hat andere Ansichten und viele dieser Ansichten haben mir halt eben auch geholfen, wie zum Beispiel, dass es um kleine Momente geht, um kleine Begegnungen mit Menschen, um ein nettes Gespräch, um einen schönen Spaziergang, um, weiß ich nicht, die Natur zu sehen, weiß nicht, vielleicht mit einem Haustier zu kuscheln und sich einfach daran zu erfreuen. Mein Leben ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist natürlich jetzt auch gar nicht so beschissen, wie ich es damals gedacht habe, dass ich irgendwann mal vergehen werden würde. Ich meine, vor ein paar Jahren, locker vor 10 Jahren, wollte ich mir noch das Leben nehmen und hatte so gar keinen Bock aufs Leben und jetzt habe ich Angst vor dem Tod. Und das ist paradox, weil ich mit meiner Therapeutin darüber gesprochen habe und sie meinte daraufhin dann zu mir, erinnern Sie sich noch, vor ein paar Jahren, da wollten Sie unbedingt sterben. Haben Sie alles in Ihrer Macht getan, um den Tod näher zu kommen. Und jetzt haben Sie Angst vor dem Tod. Was bedeutet, dass Sie leben möchten? Dass Ihnen vielleicht doch sogar das Leben gefällt. Ja, es ist schon paradox. Würde ich sagen, dass mir das Leben gefällt? Ich denke auf irgendeine absurde Weise ja. Ja, es ist schmerzhaft. Das kann ganz schön doll wehtun und manchmal ärgert mich das Leben auch oder die Menschen. Aber irgendwie ist es auch interessant. Was mir natürlich auch zeigt, dass ich mich verändert habe, dass ich irgendwo Lebenslust dazu gewonnen habe und Bock habe zu leben. Also ja, der Gedanke an den Tod macht mir schon irgendwie Angst. Ich meine, ich habe es bei meinem Opa erlebt. Der hatte jetzt auch nicht sehr viel Zeit gehabt zu leben. So seine ganze Lebenszeit irgendwie fürs Arbeiten verschwendet. Dann geht er in die Rente, gönnt sich irgendwie sein Traumauto und stirbt danach. Und dann wird seine Wohnung leergeräumt und die Dinge werden verschenkt, vergeben. An alle, nur nicht an mich. Weil mein Vater da seine Machtposition mal wieder ausspielen musste. Und jeder durfte sich von meinem Opa etwas mitnehmen aus seiner Wohnung. Nur mir wurde das verwehrt, weil er wusste, wie eng ich mit meinem Opa war und wie sehr es mir wehtun würde, nichts, absolut nichts von meinem Opa zu bekommen. Und mir geht es gar nicht um irgendwelche finanziellen Sachen oder Sonstiges, aber ich hatte mich so gefreut, einfach etwas Kleines von ihm zu haben, sei es seine Lieblingstasse oder sein Lieblingsbild oder seine alten Fotoalben. Aber ich habe nichts bekommen. Nichts. Mein Vater hat mich an dem Tag der Beerdigung, und das hängt mir immer noch so sehr nach, ich kann das nicht loslassen, hat mich aus der Wohnung rausgeschmissen, sodass ich mich noch nicht mehr aus der Wohnung verabschieden konnte, in der ich als Kind aufgewachsen bin. Ich muss irgendwann mal damit umgehen können. Aber ich kann damit noch nicht umgehen. Ich finde es einfach so unfassbar ungerecht und ich kann nichts dagegen tun. Und dann ist es so, als hätte dieser Mensch nie existiert. Also, er hat existiert, denn er existiert in meinen Erinnerungen. Und trotzdem ist es wie so ein, ja, wie was Ausgelöschtes. Und irgendwie habe ich einfach Angst davor. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich noch ein paar Jahre zu leben habe und noch ein paar weitere Geschichten erzählen kann. Und naja, das begleitet mich jetzt irgendwie so seit Januar und ich hatte jetzt im Januar auch zwei große Panikattacken, die ich normalerweise sonst nie so hatte, also auch mit Hyperventilieren und wirklich kompletter Ausnahmezustand. Hab mich da auch wieder gut gefangen, bin auch froh und stolz darauf, wie ich jetzt mit diesen Situationen umgehe, dass ich mich zum Beispiel ja selbst umarme, dass ich mich festhalte, mir liebevolle Worte zuflüstere, anstatt jetzt noch gegen mich zu arbeiten. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, Januar ist voll schräg, also wirklich komplett schräg, als, weiß ich nicht, es ist so, als würde jetzt alles rauskommen, was man vielleicht früher runtergeschluckt hat oder verdrängt hat, kommt jetzt in Form von was Körperlichem raus. Ich kann es nicht so ganz gut erklären. Es kann natürlich auch sein, dass all diese Gedanken dazu geführt haben oder dazu gekommen sind, eher gesagt, weil ich in der Weihnachtszeit im Urlaub war in Spanien. Ich hatte ja in der vorletzten Folge erwähnt, dass ich Weihnachten ungern alleine in Deutschland verbringen möchte, lieber alleine im Ausland. Und an sich hätte es ein schöner Urlaub werden können, aber leider war er das nicht. Ich weiß nicht, ob 2025 einfach unter dem Stern der Lektion stand und unerwarteter Wendungen. Aber ja, ich weiß noch, wie ich im Bus stand in Spanien in diesem überfüllten Bus und ich habe diese vorbeiziehende Landschaft an mir gesehen und ich hatte dieses geile Gefühl von Vorfreude in mir gehabt. So alles stand offen. Man wusste nicht, welche Geschichte würde dieser Urlaub für das Ende des Jahres für mich schreiben. So, ich hätte alles sein können und alles werden können. Und am Ende war es halt nur wieder eine Lektion, eine Öffnung meiner Wunden, meiner alten Wunden, meiner Traumata, ja, Reaktivierung meiner Wunden. Und ich kann sagen, dass diese Lektion, die ich da erteilt bekommen habe, ja, also ich kann jetzt darüber reden im Podcast, aber ich hätte es besser machen können. Aber hätte ich es besser gemacht, weiß nicht, ob ich darüber dann gesprochen hätte. Man redet ja meistens eher über Sachen, aus denen man vielleicht was mitgenommen hat oder daraus lernt. Und für die Zukunft habe ich auf jeden Fall was daraus mitgenommen. Aber in der Situation selber habe ich das nicht gut umgesetzt. Und zwar ging es darum, dass ich in einem Hostel war und ich habe in einem Frauenschlafsaal geschlafen, was deutlich mehr kostet als ein normaler Schlafsaal. Also wenn du dich für gemischte Schlafsäle entscheidest, dann bezahlst du weniger. Aber mir ist halt meine Sicherheit wichtig und weil ich einfach so viele schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht habe, möchte ich lieber mehr Geld bezahlen und in einem Frauenschlafsaal schlafen. Und an einem Abend hatte ich mit ein paar Mädels dort echt tiefe Gespräche gehabt, warum wir uns alle entschieden haben, fürs Frauenbettzimmer. Es gab Geschichten, die wieder von Grenzüberschreitungen handelten, von sexueller Belästigung und einfach vielen Unsicherheiten. Und das Gespräch hat uns Frauen einfach dort verbunden. Und an demselben Abend gab es ein super seltsames Geräusch, weswegen ich in der Nacht aufgewacht bin. Und ich habe ein paar Minuten gebraucht, um zu realisieren, was überhaupt passiert ist. Und habe dann einfach festgestellt, dass eine von den Frauen, die bei diesem Gespräch auch nicht dabei waren, einen Mann ins Zimmer geschmuggelt hatte und mit ihm Sex hatte. Und das hat mich so angewidert. Das hat irgendwas ganz Ekelhaftes in mir ausgelöst. Also ich bin jetzt nicht prüde oder so, aber ich habe einfach keine Lust, in einem Schlafsaal, wo ich mich sicher fühlen möchte, anderen Leuten beim Ficken zuzuhören. Und ich bin echt wütend geworden. Und ich frage mich, ob ich mich auch für mich alleine so eingesetzt hätte, wie ich mich eingesetzt habe. Weil es kann sein, ich weiß es nicht, aber es kann sein, dass wenn es nur um meine eigene Sicherheit gegangen wäre, ich vielleicht es einfach ertragen hätte und mich darüber geärgert hätte. Aber weil ich das Gespräch mit den Frauen hatte davor, hat es mich noch wütender gemacht. Es hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, dass ich jetzt weiß, was los ist und vielleicht wissen die anderen Frauen das gerade nicht. Oder es gibt vielleicht Frauen, die merken das auch und sagen jetzt nichts, weil sie Angst haben, etwas zu sagen. Also werde ich jetzt die Stimme sein. Und ja, habe das dann auch ziemlich deutlich gemacht. Sie haben sich dann auch aufgelöst. Und später war das Vertrauen aber im Frauenschlafsaal weg aufgrund dieser einen Frau, weil ihr Verhalten einfach krass bodenlos war. Also sie hat die Anerkennung und Aufmerksamkeit von Männern um jeden Preis gebraucht, auch um den Preis, andere Frauen niederzumachen. Ich kann mit solchen Menschen, also mit so Pick-me-Girls, gar nichts anfangen. Ich habe versucht, Empathie dafür zu empfinden. Ich habe versucht, irgendwelche Rechtfertigungen zu finden, warum sie sich so verhält und nicht anders. Aber am Ende denke ich wieder, muss man eben Verantwortung tragen für sein Verhalten. Und wenn du dich entscheidest, in einem Hostel zu schlafen, in einem Frauenschlafsaal, dann bist du auch irgendwo mitunter verantwortlich für das Wohlempfinden dieser anderen Frauen dort. Und dann darfst du dich nicht so benehmen. Nach ein paar Tagen haben wir Mädels dann überlegt, dass wir das jetzt melden werden und wir haben das beim Hostel-Mitarbeiter dann auch gemeldet und er meinte, dass das auf Kameras auch sichtbar sein wird, weil das irgendwie im Flur war, da so eine Kamera und er meinte, es wird auf jeden Fall Konsequenzen geben, er schmeißt sie raus. So, und am nächsten Tag habe ich sie noch weinen gehört und hatte fast, also ich hatte auch ein bisschen Mitgefühl gehabt, dachte dann gleichzeitig, naja, scheiß drauf, Mann. Sie ist eine erwachsene Frau, sie wusste, was sie macht, also jetzt das Opfer zu spielen, geht halt irgendwie auch gar nicht. Aber es hat für sie funktioniert. Sie hat so fantastisch das Opfer gespielt, dass sie absolut gar keine Konsequenzen hatte. Sie hat den Hostelmitarbeiter so um den Finger gewickelt, dass sie später dann daraufhin auch noch mit ihm feiern und was weiß ich war. Also die hatten dann auch noch was am Laufen und dann hatte sie am nächsten Tag schon wieder mit dem Nächsten was. Und das hat irgendwie komplett die ganze Gruppendynamik im Hostel irgendwie zerstört. Und mich hat es enorm getriggert, weil meine Vergangenheit und die Gegenwart irgendwie aufeinander getroffen sind. Also sie hat keine Konsequenzen bekommen für ihr Verhalten und sie hat mehrere Regeln gebrochen und es wurde uns eher gesagt, wir sollen jetzt damit klarkommen. Also das war so ein beschissenes Gefühl, dass ich hatte so eine enorme Wut in mir. Ich konnte nirgendwo mit dieser Wut hin. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich ein Ventil dafür finden kann, weil es war wie in einem schlechten Film. Also sie hat sich als Opfer dargestellt, obwohl sie die manipulative Bitch war und tut mir leid, dass ich diesen Ausdruck benutzen muss, aber sie hat sich als Opfer dargestellt und hat dann alles bekommen, außer Konsequenz natürlich, und später grinste sie mich an, als wäre sie die Gewinnerin und ich dachte mir so, Digga, das kann doch nicht wahr sein. Warum sind alle so blind? Also wir Frauen haben es gemerkt, aber es hat uns keiner Beachtung geschenkt. Also es wurde einfach wirklich gesagt, so ja, ihr müsst das jetzt ertragen. Und dieses Gefühl von wegen, es wieder ertragen zu müssen, hat mich einfach wieder in meine Vergangenheit zurückversetzt, wie es war, als meine Grenzen immer und immer und immer wieder überschritten worden sind und ich nichts machen konnte, außer es ertragen zu müssen, es auszuhalten, zu funktionieren, zu lächeln, brav zu sein, zu nicken und hoffen, dass irgendwann mal irgendeine Einsicht kommt. Aber es gab keine Einsicht, wie denn auch? Wir waren ja in einem dysfunktionellen System. Ich habe auf Gerechtigkeit gehofft und stattdessen habe ich das Gegenteil davon bekommen. Ich wurde als Troublemaker abgestempelt. Die Frauen, mit denen ich mich beschwert habe, die sind längst weggereist, sprich ich war dann alleine in diesem Hostel und ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, ich war ausgeliefert dieser Situation, ich war hilflos. Ich habe mich wieder wie ein kleines Kind gefühlt und hatte irgendwie das Gefühl gehabt, keiner stärkt meinen Rücken in der Hinsicht, keiner setzt sich für mich ein. Aber ich hätte mich für mich einsetzen sollen. Ich hätte das Hostel ändern können. Ich hätte gehen können. Ich hätte jederzeit gehen können, aber ich bin nicht gegangen. Und warum bin ich nicht gegangen? Weil in dem Moment hatte ich gedacht, dass ich die Schwächere wäre, wenn ich jetzt gehe. Und ich habe mir auch gedacht, warum soll ich denn gehen? Ich habe nichts Falsches gemacht. Warum soll ich jetzt mehr Geld bezahlen, um ein Hostel zu suchen? Gerade in der Weihnachtszeit sind die Preise ja enorm hoch und der Stress, etwas Neues zu finden. Warum soll ich das machen, wo ich mich an die Regeln gehalten habe? Damit jemand anders, der Scheiße baut, belohnt wird? Ich habe das nicht eingesehen, also bin ich geblieben. Und das ist das Einzige, was ich derzeit bereue. Ich bereue selten Sachen im Leben. Ich meine, wenn sie passieren, dann passieren sie und daraus lerne ich etwas. Ich versuche jetzt auch nicht allzu sehr diese Situation zu bereuen, aber sie hat mir schon auf jeden Fall meinen Urlaub komplett zerstört, weil durch diese Retraumatisierung von diesen ganzen Gefühlen lag ich 3 Tage lang im Bett bewegungslos. Ich konnte überhaupt nicht am Leben teilnehmen. Ich war im Urlaub, das Wetter war Hammer und ich lag depressiv im Bett, unfähig, überhaupt irgendetwas zu machen. Und ich habe mich natürlich krass geschämt, weil ich lag im Bett, im Urlaub, während die Sonne geschienen hat. Hatte auch irgendwie das Gefühl, ich kann mit niemandem darüber reden, weil, ja, oder ich konnte schon vielleicht darüber reden, aber ich wollte auch nicht darüber reden. Ich wollte jetzt nicht zugeben, dass ich im Urlaub gerade wieder solche Schwierigkeiten habe. Und natürlich gab es diese alte Stimme in meinem Kopf, die wieder gesagt hatte, ja, scheiße, immer nur dir passieren solche Sachen. Ich meine, das ist die Stimme aus der Vergangenheit von meiner Mutter. Das hat ja schließlich meine Mutter immer zu mir gesagt, wenn irgendwas passiert ist. Hat sie dann gesagt, ja komisch, also anderen Kindern passiert sowas nicht, aber dir schon, ja woran liegt das denn wohl? Also immer irgendwie unterschwellig mir so die Schuld dafür gegeben. Ja, der Urlaub war im Arsch, könnte ich sagen. Also es hat mich sehr bedrückt, was passiert ist. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, scheiß drauf, hätte ich einfach mal lieber mehr Geld ausgegeben. Hätte ich mal ganz kurz diesen Stress gehabt, um eine neue Bleibe zu suchen, aber dann wäre ich aus diesem toxischen Umfeld weg. Weil es kann nicht sein, dass wir in einem Hostel sind, das all diese Regeln hat und das selbst bricht. Ja, dass die Hostelmitarbeiter, die dir Gerechtigkeit schwören oder was auch immer, sich dann mit dieser Person involvieren in irgendwelche Sexspielchen und keine Ahnung, das ganze Erleben dort war wie in einer Jugendherberge. Ich habe einfach vergessen, dass ich eine erwachsene Person bin und nicht mehr dieses kleine, ausgelieferte Kind, weil damals waren wir ausgeliefert gewissen Situationen. Damals hatten wir nicht die Mittel oder die Möglichkeiten gehabt, uns besser zu beschützen oder aus einer Situation zu entkommen. Aber jetzt haben wir die Möglichkeiten und die Mittel. Es gab Zeiten, da war Bleiben Überleben. Und weil wir keine Wahl hatten, nannten wir es Stärke. Aber heute ist Stärke, eine Wahl zu haben. Heute ist Stärke zu gehen, wenn Sicherheit fehlt und der Körper Nein schreit. Und das ist ein wichtiger Gedanke, der mir natürlich erst im Nachhinein eingefallen ist, den ich versuche jetzt zu beherzigen. Damals war es Stärke, zu bleiben, weil wir eben keine Wahl hatten. Wir haben dissoziiert, wir haben ertragen, wir haben funktioniert, wir haben gelächelt, uns angepasst als Überlebensmechanismus. Aber wir sind jetzt erwachsene Menschen. Wir können diese Überlebensmechanismen ablegen. Wir müssen nicht mehr ertragen. Wir können für uns selbst einstehen. Es ist eben nur etwas schwierig, wenn man getriggert ist oder wenn man gerade aktiv in seinen Wunden wieder ist, sich daran zu erinnern. Es kann sein, dass in dieser ganzen Zeit mein emotionales inneres Kind das Steuerrad hatte und ich als erwachsene, rationale Person es einfach nicht geblickt hatte. Aber wie gesagt, sollte ich wieder so einer Situation begegnen, werde ich meine Sicherheit und mein Wohlfühlgefühl in den Vordergrund stellen und ich hoffe, dass es auch klappen wird. Und ich glaube, dass dieser Urlaub natürlich auch sehr viel, ja, verändert hat in mir oder zumindest mich melancholisch gestimmt hat. Und ja, dann gab's schon das neue Jahr und an diesen ganzen Gedanken mit dem Tod und allem drum dran hatte ich Gott sei Dank einen Lichtblick. Und ich hoffe, dass dieser Lichtblick sich noch ein bisschen halten wird. Ich versuche dieses Jahr mir meinen Traum zu erfüllen und ja, schauen wir mal, ob das klappt, denn ich prokrastiniere mit diesem Traum ja schon wirklich ultra, ultra lange. Aber ich gebe mir ganz, ganz viel Mühe, dass ich das schaffen kann. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.